folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Beitrag bei uns in der Berufungscommunity. Und ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Benjamin Berg sprechen dürfen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja eh schon so ein schönes Vorgespräch gerade. Du bringst ja die Menschen wirklich in, oder du unterstützt sie dabei, in ihr volles Potenzial zu kommen. Und daher passt du perfekt zu uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Danke, dass ich da dabei sein darf. Und es ist für mich immer wieder, was ich gerade schon vorher gesagt habe, immer wieder etwas Schönes, neue Netzwerke zu knüpfen, neue Menschen kennenzulernen. Es wird bestimmt eine sehr, sehr schöne Unterhaltung, eine sehr schöne Fragerunde. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen, vielleicht nur einen Menschen von 1000 erreiche am Ende des Tages und sagen darf, hey, du darfst lächeln, darfst eins nicht aufgeben.
Ja, also wir freuen uns auch schon mega auf die Gespräche. Lassen sie ja immer intuitiv fließen, aber zu Beginn interessiert uns natürlich immer die eigene Berufungsreise. Und ja, wir wissen ja, dass du da wirklich, sagen wir mal, durch die Krise gegangen bist, bevor du in deine Kraft gekommen bist. Das ist ja bei vielen so. Jetzt haben wir ja schon so viele interviewt und irgendwie braucht es bei den Menschen immer noch eine Krise, bis da wirklich Veränderung passiert. Oder wie war das bei dir?
Ja, ich versuche mal, mich kurz zu halten. Ich habe damals Psychologie studiert, also ich bin gelernter Psychologe von Haus aus, habe für die Polizei damals gearbeitet, also als Beamter, also so wie zu meinem beruflichen Status, aber dass ich dort überhaupt einen beruflichen Status erlangt habe, war für die Ärzte sehr ein Wunder. Denn mit 16 habe ich damals die Krankheit Colitis ulcerosa Morbus Crohn diagnostiziert bekommen. Eine Krankheit, die erstmal für die vielen erstmal, ja, was ist das? Es ist eine Darmerkrankung, die dementsprechend im Enddarm stattfindet und den Körper, das Immunsystem halt belastet. Und am Ende des Tages in unterschiedlichsten Wegen, in unterschiedlichen Schüben am Ende in deinem Leben auftritt. Und bei mir wurde es von Mal zu Mal schlimmer. Das heißt, über die Jahre hingesehen, bis zur Jugendzeit, bis zum 20. Lebensjahr, nahm ich halt immer mehr ein Körpergewicht ab durch dauerhafte Intervalle, also im Sinne von Durchfälle, zwischen 30 bis 40 Mal war ich damals auf Toilette am Tag, und wog dann irgendwann mit der Zeit dann von 85 Kilo, heute wie die 85, bis runter 55 Kilo, also sehr, sehr schnell rapide abgenommen durch das Wasser verlieren, durch den vielen Kot, den ich verloren habe. Und aber auch vor allen Dingen, weil die Psyche gelitten hat. Aber ich habe ja gerade gesagt, die Krankheit lief in Schüben. Und somit konnte ich immer ein Stück weit, wenn ich mich abgelenkt habe, und die Psyche hat mich schon immer interessiert, das Mentale hat mich schon immer interessiert, ich wollte immer Menschen helfen. Und somit konnte ich halt im Studium ein Stück weit funktionieren und konnte ein Stück weit auf der Arbeit ein Stück weit funktionieren. Aber die Intervalle der Schübe wurden immer kürzer und kürzer. Das heißt, sie kamen immer häufiger in meinem Leben. Und somit nahm die Krankheit halt ihren Lauf. Das heißt, es wurde immer mehr Lebenseinnahme der. Es kam eine zweite Erkrankung zustande, Morbus Crohn, die eigentlich auch eine Darmerkrankung ist, aber wandert im Körper. Und sie trat bei mir vor allem in der Speiseröhre auf, sodass dementsprechend auch die Speiseröhre komplett entzündet war. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wo die Reise hingeht. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich irgendwann mal vielleicht mein eigenes Bürogebäude besitze oder 25 Mitarbeiter, wie jetzt aktuell. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nur eins, ich werde bald sterben. Denn ich hatte keine Lebenslust mehr. Ich habe die vollste Motivation mit 23, 24 verloren. Ich habe keine Sozialkontakte mehr gehabt. Muss ich das so verstehen? Ich bin nach Hause gekommen, habe mich irgendwann irgendwo hingesetzt und ja, was war denn da? Da war nichts. Ich war nur ganz allein, die Schmerzen, die Krämpfe, die Psyche, die stark darunter gelitten hat. Und jeden Tag, Tag ein, Tag aus, war es am Ende des Tages so, dass ich nicht mehr wollte und auch nicht mehr konnte. Ja. Und es hat lange gedauert, bis tatsächlich ein Game Changer entstand, denn die Ärzte wollten mir die Speiseröhre und den Dickdarm entfernen, weil die irgendwann gesagt haben, hey, ich habe wirklich jegliche Medikamente, Studien, ich habe Immunsuppressiver nennt sich das, selbst subkutan spritzen müssen, einmal die Woche, damit ich irgendwie überstehe, laut Ärzte. Ich habe Morphium gekriegt, ich habe Cortison bekommen in hohen Dosen. Nichts hat aber wirklich angeschlagen, sondern es wurde halt immer schlimmer, vor allem halt von oben herab, von der Psyche. Und ich sage es heute, das Kronenchakra war komplett verblendet. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nur eins, ich werde diese Operation nicht machen können, ich werde mir das Leben nehmen. Mhm. Denn ich wollte nicht im Rollstuhl sitzen, ich wollte nicht den Schlauch haben. Ich habe heute noch den Behindertenausweis zu 100% als Erinnerung. Der wurde mir ausgestellt, weil sie dachten, ich mache die Operation, weil sie wussten, der Mensch wird nicht mehr normal leben können. Und dieser Behindertenausweis erinnert mich halt immer wieder an diese Zeit, an vor 6 Jahren wohlgemerkt, das ist gar nicht so weit her, oder 7 Jahre jetzt. Das ist ein Zeitraum, der sehr, sehr überschaulich ist. Und es hat sich so viel getan, denn durch mein Versuchen, Selbstmordversuch, ich bin tatsächlich aktiv von der Rumpf gesprungen. Also ich wollte mein Leben nehmen. Ich habe gesagt, okay, funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Habe ich irgendwann gesagt, ich muss irgendwie einen Abschluss finden. Und damals hatte ich einen wundervollen Opa. Mein erster Opa nenne ich ganz bewusst, weil mein zweiter Opa habe ich jetzt neulich leider auch verloren. Aber mein erster Opi hat immer gesagt gehabt, Benni, wenn du gehst, dann denke mal daran, dass du gehst erst dann, wenn du gehen darfst. Und ich wusste früher nicht, was das bedeutet. Auch nicht, dass er immer gesagt hat, hey, welcher Superheld möchtest du später mal werden? Und ich habe immer gesagt, ja, Batman finde ich cool. Aber der Kern, weiches Herz, hilft Menschen. Und er hat immer gesagt gehabt, nee, werde dein eigener Held. Werde du selbst dir bewusst. Und er war mal sehr weise und ich habe das früher mit 13 nicht verstanden. Irgendwann ist er dann verstorben, leider sehr plötzlich. Und ist von uns gegangen und ich bin durch diese Spiritualität irgendwie durchgegangen, aber ich wollte es nicht annehmen. Ich wollte keine Emotionen zeigen, ich wollte immer hart sein, auch in meiner Krankheit. Ich konnte nicht weinen. Und zu dem Zeitpunkt stand ich dann an dieser Brücke und mir sind diese Gedanken wieder durchgegangen. Ich bin gesprungen und ich bin wieder durch ein Wunder, habe ich überlebt, weil ich hängen geblieben bin. Und was hat mich abgegriffen und ich habe mir nur meine Nase immer noch leicht schief, meine Nase gebrochen. Mehr nicht. Genauso wie ich kurz danach einen Autounfall hatte, mich überschlagen habe. Und das Einzige, was passiert ist, war mein Sitznachbar, der sich seinen kleinen Finger gebrochen hat. Also total verrückt. Und ich hatte bei dem Unfall nicht mal Schuld. Das heißt, der LKW hat mich abgedrängt. Normalerweise zu 99% überlebt man so einen Unfall nicht. Wir haben überlebt. Und das sind alles so Momente, wo ich das Ganze hinterfragt habe, das ganze Kollektiv, dieses ganze, was ist hier gerade wirklich, was passiert hier? Und ich hatte immer wieder einen wundervollen Heilpraktiker, der lebt leider Gottes nicht mehr in Deutschland, weil er, ich sage mal vorsichtig gesagt, zu viel Menschen geholfen hat. Und der lebt mittlerweile in Japan. Und er hat aber damals zu mir gesagt, Benni, du musst aus deiner Haut raus. Du musst du selbst wieder werden. Du bist nicht du selbst. Das hat er mir wirklich Jahre und Jahre gesagt. Diese Krankheit, Benni, wird immer lauter werden, glaube mir, weil du nicht zu dir selbst zuhörst, also dir nicht selbst zuhörst. Und das war dieser Moment, wo er dann gesagt hat, hey, es gibt noch eine Möglichkeit. Entweder du lässt dich operieren, entweder du stirbst oder du vertraust mir und du wanderst aus. Und wir haben ja vorhin gerade darüber geredet, ihr wart in Südafrika, glaube ich, war es, Afrika und so. Und ich war in Sibirien 6 Monate lang. Mhm. Ich habe 6 Monate lang in Sibirien gelebt bei den Schamanen, bei seiner Familie, denn mein Heilpraktiker, jetzt kann man sich das vielleicht erklären, warum man so vielen Menschen helfen kann, ist dort aufgewachsen. Er hat über 15 Jahre dort gelebt und zu einmal nach Deutschland, weil er gesagt hat, er möchte der Messkultur helfen. Weil er Menschen sieht, weil er Menschen erkennt, weil er Menschen fühlt. Und er war als Heilpraktiker gemeldet, er war aber ein Heiler als solches. Mhm. Und ich bin damals dort angekommen und da passiert eigentlich das Interessante am Ende des Tages. Ich habe festgestellt, dass ich dieses Handy, die Social Medias, dieses Fernsehen gar nicht benötige, weil ich dort nichts hatte. Ich hatte nur mich. Und das war das größte Problem am Anfang, erstmal für mich, oder die größte Herausforderung, mit mir selbst klarzukommen. Denn umso ruhiger du wirst, umso ruhiger es um dich herum wirst, umso weniger Ablenkung hast du. Du bist nur dir selbst ausgesetzt. Und das war dieser erste fundamentale Zusammenpunkt zum Thema Berufung. Wer bin ich überhaupt? Wo will ich überhaupt hin in meinem Leben? Denn Nepassama sagt euch vielleicht was. Ich sage euch noch was. Akashuka vielleicht. Das ist so eine schamanische Tradition, wo du, Pflanzenmittel zu dir nimmst, vorsichtig ausgedrückt, damit du dem entsprechenden Zustand erlangst, damit du runterkommst, damit du mehr zu dir kommst, damit du in Meditation und dergleichen, in Sitzungen mehr auf deine innere Stimme hörst. Und ich habe wirklich Monate mit mir gehadert dort. 2-3 Monate wollte ich nach Hause. Ich hatte Hass und Wut und Trauer und dergleichen. Aber das waren genau diese Emotionen, die ich nicht zulassen wollte. Ich habe trotzdem der Krankheit und trotz der ganzen Schübe immer nett und freundlich zu sein. Ich konnte nicht sauer sein, ich konnte nicht wütend sein, ich konnte nicht traurig sein, weil ich es nicht zugelassen habe. Und plötzlich kam diese ganze Wut. Und es war für mich so viel Energie, die ich nicht kontrollieren konnte. Es war für mich so, Gott, was passiert hier? Ich will das nicht, ich kann das nicht. Und umso mehr ich an mir selbst gearbeitet habe, umso lauter wurde die Krankheit. Also die Schübe wurden schlimmer, der Durchfall wurde schlimmer zu Anfang. Bloß dann änderte sich einiges. Wir haben immer versucht zu zeigen, dass ich diesen Moment leben soll, dass ich wirklich zu mir kommen soll. Dann werde ich dementsprechend das wieder spüren, meinen Herzschlag. Ich habe jahrelang meinen Herzschlag nicht spüren können, weil ich nicht ich selbst war. Mhm. Natürlich hatte ich bestimmt irgendeinen Puls, sonst hätte ich ihn leben können, aber ich habe es nicht spüren können. Und da gab es Meditationen oder Methoden, die ich 7 bis 8 Stunden am Tag machen musste. Ich musste mich in den Tipi setzen, dort vor mir war eine Kerze und ich sollte ausprobieren, jetzt hört sich das mal komisch an, diese Kerze zum Stillstand zu bringen. Denn wenn wir uns vorstellen, ich habe hier eine Kerze stehen und es ist hier windstill, trotzdem flackert hier die Kerze. Irgendwie flackert sie trotzdem. Sie zum Stillstand, zum Dauer auf den Stillstand zu bringen, fast unmöglich. Zumindest kognitiv für mich, sinnbildlich. Humbug. Charlatanerie und so weiter. Und sie haben es mir gezeigt, dass es funktioniert. 10, 20, 30 Minuten haben es geschafft, diese Kerze zum Stillstand zu bringen. Und die haben immer gesagt, die Energiemasse. Ich habe ihre Sprache nicht verstanden. Ich habe irgendwann verstehen können, wie sie mich verstanden haben. Komme ich gleich drauf. Denn irgendwann gab es diesen Moment nach 4, 5 Monaten, dass ich tatsächlich immer mehr zu mir gekommen bin. Die Krankheit wurde ruhiger, mein Körper wurde ruhiger. Und es gab diesen Moment, wo ich Bruchteile von Sekunden, ich weiß nicht wie viele, 10, 20 Sekunden, diese Kerze wirklich zum Stillstand gebracht habe. Und da bin ich umgekippt. Also ich saß wirklich so im Schneidersitz, meditierend und bin nach hinten umgekippt, weil es für mich so eine überwältigende Kraft war. Ich habe geweint und bin dann ins Unterbewusstsein gefallen. Also ich war bewusstlos. Ich weiß nicht wie lange. Die haben mich sofort dann hochgerissen. Das Einzige, was ich sofort bekommen habe, war meine Hand gegen meine Brust gehauen. Ich habe gefühlt, dass meine Rippen komplett gebrochen waren. Aber als sie das dann wirklich so draufgelegt haben, habe ich auf einmal was gespürt und habe nur noch losgeheult. Und zwar mein Herzschlag. Und das war der größte Gamechanger, den ich in meinem Leben erleben durfte. Dadurch entstand die Reise meiner selbst. Denn ich habe gemerkt, dass ich Liebe in mir habe. Ich habe gemerkt, dass ich Puls in mir habe, dass ich mich in mir spüren darf. Und ich kriege immer die Gänsehaut, das war immer durch diesen Moment, den ich dort widerfahren durfte, habe ich mein Leben Revue passieren lassen. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, durfte ich loslassen. Auf einmal war ich frei. Natürlich hatte ich die Krankheit weiter. Natürlich waren immer noch Schübe da oder Durchfälle. Aber ich hatte eine ganz klare Vision. Wenn ich weiter am Ball bleibe und weiter hier das pushe, werde ich mir helfen und nicht nur mir, sondern auch anderen. Und jetzt passiert dieser große Gamechanger auch mit dem Thema Berufung. Ich bin nach Hause gekommen, nach Deutschland, war voll bemalt, kunterbunt, habe gestunken, ein Bär. Und meine Eltern haben natürlich direkt als erstes gesagt, okay, alles ist verloren. Unser Sohn ist jetzt ein Hexer oder irgendwie so. Und die haben tatsächlich sogar auch versucht, mich in die Psychiatrie einzuweisen. Ich habe natürlich alles abgewehrt und habe dann erstmal das einzig Richtige für mich getan. Mein Umfeld komplett abgekapselt. Also ich bin weg vom Umfeld, ich bin ausgezogen, ich habe sogar 5 Kilogramm zugenommen, also total krass. Ich wog dann einmal 60 Kilo, obwohl ich da Sachen gegessen habe, die nicht gerade lecker sind für mich. Aber wenn du natürlich Hunger hast, isst du. Und in dieser Zeit habe ich auch meinen Job gekündigt. Als Verbeamter kündigen, sehr dämlich, weil du kriegst kein Arbeitslosengeld.
Ja.
Also ich habe einen guten Job gehabt. Ich war eigentlich ein Stück weit zufrieden, aber als ich dann zurück nach Hause kam, wusste ich, ich helfe doch Menschen nicht. Ich helfe Menschen doch nicht. Das Einzige, was ich getan habe, und das sage ich ganz öffentlich, ich wurde dafür auch angekreidet, als Psychologe helfe ich nicht Menschen, sondern ich verschaffe mir neue Kunden. Mhm. Dass sie weiter Kunden bleiben. Mit Tabletten, mit Verschreibungen. Natürlich gibt es definitiv auch Psychologen, die anders arbeiten. Ich möchte nicht alle Psychologen in eine Schublade stecken, aber ich musste so arbeiten. Ich hatte einen ganz klaren Arbeitsanweisung, wie ich arbeiten sollte damals. Und das wollte ich nicht. Ich habe das hingeschmissen und ich habe gelebt, so wie ich wollte erstmal. Und zwar, ich habe mich um mich selbst gekümmert. Ein weiteres halbes Jahr mit Höhen und Tiefen, aber vor allem mit eins. Mit dem W und W und W. Das heißt, mit der Wahrnehmung, mit der Fähigkeit, also mit der Wertschätzung. Und am Ende des Tages, jetzt habe ich gerade einen Anruf, ich komme auch nicht schlecht mit. Mit der Wahrnehmung, mit der Wertschätzung und in der dritten Instanz, und das ist, glaube ich, die wertvollste Instanz, das wertvolle Wegschieben im Sinne von wenn ich Ängste hatte, wenn ich Blockaden hatte, habe ich immer alles auf mich reingestürzt. Und so habe ich es rauslassen dürfen. Ich habe gelernt, wie ich mit Ängsten, Blockaden umgehen darf und kann. Ich habe parapsychologisch mit mir gearbeitet, das heißt mit meinem inneren Kind, mit meinem Unterbewusstsein. Und mehr verstanden, wenn ich mehr an mir arbeite, an meiner Ernährung, an meinem Umfeld, an mir selbst, werde ich geheilt, werde ich gesund für mich. Und nun gehe ich ins baldige 6. Jahr, also 7 Jahre war die Reise her, 6 Jahre bin ich fast im Tod beschwerdefrei jetzt. Ich darf leider Gottes nicht geheilt sagen, weil das auch als deine Vorgeschichte, ich bin damals dann vor 4 Jahren ins Fernsehen gegangen und bin immer noch weiter im Fernsehen, oft jetzt, demnächst jetzt auf der Seite eines Frühstücksfernsehens, aber ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe Menschen vertraut und bin dementsprechend raus mit der Botschaft, ich bin geheilt. Und was passiert, wenn du natürlich sagst, du bist geheilt, du kriegst natürlich Feinde. Weil es gibt natürlich dort welche in der Welt, in deinem Umfeld, die das geheilt als Umsatz erniedrigen ansehen, ohne deinen Namen zu nennen. Und deswegen darf ich halt nur sagen, darf ich bewusst sagen, ich bin für mich gesund und symptom- und beschwerdefrei und jeder kann in die symptom- und beschwerdefrei kommen, wenn er an sich arbeitet. Und dadurch entstand durch mein Symptom Beschwerdefreiheit und durch den Schritt in die Öffentlichkeit zwangsläufig meine neue Berufung, Menschen zu helfen. Ich war damals in einem kleinen Radioauftritt, wo ich wirklich nur meine Geschichte erzählt habe. Auf einmal blieb das Telefon nicht mehr still. Ich habe Journalisten bekommen, Telefonate mit Fernsehsendern und bin halt durch alle Fernsehsender irgendwann durch. Und es hieß von ganzen Menschen, du sollst mir helfen, helfen, mir helfen. Und ich wusste gar nicht, wieso ich? Wieso soll ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Und durch die Arbeit an mir selbst habe ich natürlich Erfahrungswerte gesammelt. Habe gemerkt, okay, wenn du das vielleicht ausprobierst, kann es dir vielleicht helfen. Und durch diese Erfahrungsschätze von mittlerweile von 10.000 Klienten habe ich ein großes Portfolio aufbauen dürfen mit unterschiedlichen Ärzten, mit Menschen, die mich begleiten, mit meinem Team mittlerweile, womit ich mittlerweile Menschen in die Nachhaltigkeit bringe. Auch Menschen wie du und ich, mittlerweile auch Fußballprofis, die sich an mich antrauen, Promis, Firmen, Fußballvereine, weil sie merken, dass das Mentale, mental-psychologische, parapsychologische enorm wichtig ist, um Leistungssteigerung, um Potenzialentfaltung, um ein glücklicheres Leben wieder zu führen, um gesünder am Ende des Tages zu werden. Und auch ich sage, ich arbeite jeden Tag an mir weiter. Ich gehe weiter zur Fortbildung. Ich habe damals mein Mental-Coaching-Ausbildung in der Schweiz gemacht. Das heißt, nicht einfach nur mir ein Zertifikat gekauft oder so weiter, sondern eben wirklich gesagt, ich will noch mehr Fachwissen dafür und bleibe nicht stehen, sondern arbeite immer weiter. Mein toller Mentor, der Jörg Löhr, sagte immer zu mir, Benni, wenn ich irgendwann von der Bühne gehe und die Bühne verlasse, möchte ich, dass du meine Fußstapfen, ja, in meine Fußstapfen hineintrittst und mich wieder trittst und im Sinne von das weitermachst, was ich gerade tue. Ich habe dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ich werde das tun, was ich tue. Mhm. Das war der erste Moment vom ersten großen Erfolg. Und ich glaube, wenn du Berufung wirklich spürst, in allen Sinnen, brauchst du dir ja nicht fragen, was du werden willst, sondern wenn du sinnhaftig lebst, sinnvoll nach deinen Sinnen, fühlen, riechen, schmecken, hören und vor allen Dingen in dir hineinschaust, wirst du selbst merken, was gerade für dich richtig ist und was für dich gerade nicht gut ist. Mhm.
Ja, also danke für die wirklich schöne Einleitung und ich habe dir sehr gerne zugehört. Es war ja spannend und total interessant. Und mir stellt sich jetzt die Frage, du begleitest ja jetzt schon, ja, eben bist deiner Berufung, deinem Ruf gefolgt, du hilfst jetzt anderen Menschen. Was blockiert diese Menschen oder warum sind wir denn jetzt so weit gekommen, dass wir überhaupt nichts mehr zulassen können oder wie es dir auch gegangen ist? Also die Frage stelle ich mir oft. Aber gut, wir Frauen tun es uns vielleicht noch manchmal ein bisschen leichter damit, mit Gefühlen zu lassen. Aber was ist da passiert in unserer Gesellschaft?
Also ich nehme es mal ganz kurz in meine Vergangenheit rein. Warum habe ich damals keine Gefühle zulassen können oder warum keine Gefühle zeigen dürfen? Und danach gehe ich mal auf die, was ich jetzt mittlerweile beobachten durfte. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich so aufgezogen wurde. Erziehungstechnisch, mein Papa ist ein liebevoller Mensch mittlerweile, nach seinem Herzinfarkt tatsächlich. Sehr schrecklicher Zustand gewesen, wo er sehr nah an dem Tode war und auf einmal hat er sich gewandt. Ich bin aber aufgewachsen mit, du darfst nicht lachen, du darfst nicht, doch lachen darfst du schon, aber darfst nicht weinen, du darfst keine Wut zeigen, du musst immer freundlich sein, du musst funktionieren und du musst erfolgreich sein. Akademisch war das halt ein ganz schmaler Grat im Sinne von Gefühle, Emotionen waren Fehl am Platze. was ist in der Gesellschaft? Dort erlebe ich ein kollektives Versagen, eine kollektive Angst von unterschiedlichsten Faktoren, die natürlich im Außen projiziert werden. Dadurch, dass die Menschen oftmals nicht im Innen sind, weil sie es nicht beigebracht bekommen haben, weil sie eben auch durch die Erziehung, durch Schule, durch sämtliche Parameter, die sie durchlaufen, am Ende des Tages mal diesen einen Beispiel des Drucks bekommen, im Sinne von, du musst funktionieren, du musst abliefern und du musst das jetzt tun. Stellt sich für mich immer die Frage, und wenn Menschen dann mir auch entgegentreten, was musst du denn wirklich? Es sind doch nur 6 Dinge, die du musst. Den Rest darfst du tun. Du darfst dich selbst dafür entscheiden, was du tun möchtest und was nicht. Und darüber hinaus ist es für mich auch natürlich gesteuert von Bewertungssystemen, die wir aufgrund von unserer Kindheit natürlich wieder in die Erwachsenenzeit hineinnehmen. Das heißt, früher, das beste Beispiel war für mich, ich durfte nicht vom Baum springen, weil meine Eltern Angst davor hatten. Mhm. Jahrelang Angst, selbst als Jugendlicher, auf einen Baum zu klettern und dort runterzuspringen. Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, im Dunkeln ist es gefährlich. Im Dunkeln sind gefährliche und böse Menschen. Und ich glaube mittlerweile an Macht der Anziehung. Du strahlst das auf. Ist es irgendwie in deinem Leben? Und ich hatte immer Angst im Dunkeln. Immer hatte ich Angst, dass ich überfallen werde oder dergleichen. Und das ist mir sogar einmal passiert damals. Mhm. Und mit meinem, ich sag mal, Game Changer, mit meiner anderen Wertigkeit, das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie total stolz durch Berlin-Kreuzberg oder dergleichen laufen solltest, aber du solltest dir ein anderes Bewusstsein schaffen. Menschen spüren das, wie es dir geht.
Ja.
Und ich liebe mittlerweile die Dunkelheit. Ich liebe die Dunkelheit, weil dort die komplette Stille ist, weil du dir selbst dort mal zuhören darfst. Warum schlafen wir im Dunkeln? Warum können wir im Dunkeln schlafen? Weil es uns dort gut geht und unser Körper sagt, jetzt dürfen wir ruhen. Und genauso dürfen wir in der Dunkelheit eben auch mal ruhen und dürfen einfach mal wahrnehmen. Wir dürfen träumen, wir dürfen leben, wir dürfen atmen, wir dürfen sehen. Und das ist ein Punkt für mich am Ende des Tages, wo ich sage, ja, die Ängste entstehen leider Gottes im Außen, weil sie dann aber im Innen von uns schon bewertet wurden, ohne dass wir ihnen die Chance geben, wirklich genauer hinter dieser Angst oder hinter dieser Blockade zu schauen. Und das sind die meisten Menschen, die zu mir kommen, die sagen, sie haben dort etwas. Und ich arbeite mit denen 5-6 Monate lang zusammen als Beispiel. Und wir stellen sehr, sehr schnell fest, dass das Thema, was sie mir mitbringen, gar nicht das Thema ist, sondern hinter dem Thema etwas ganz anderes ist. Und wenn das aufgelöst wird, wenn diese Blockade oder wenn diese Maske, sag ich mal, so schön fällt, dann sind sie Mensch. Dann sind sie emotional, dann sind sie nahbar.
Ja.
Und ob Frau oder Mann, das jeder hat seine Rolle.
Ja, diese Masken, ja. Das hat mich jetzt die letzte Zeit auch immer wieder begleitet, weil ich meine, wir auch, also mir ist es wichtig oder uns ist es wichtig, auch an uns zu arbeiten, in Anführungsstrichen, oder halt zu unserem wahren Selbst zurückzukehren. Aber du wirst immer wieder Masken, neue Masken finden. Und es kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, weil man sich denkt, jetzt habe ich doch schon so viel gemacht und jetzt kommt die nächste Maske. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass das Leben dass es lebenslang so ist, dass man eine Maske nach der anderen fallen lassen muss?
Es ist eine interessante Aussage. Ich habe heute eine Teamsitzung gehabt und da ging es tatsächlich um das Thema Maske, um das Thema, wer sind wir als Team oder dergleichen, und ändert sich vielleicht so ein Stück weit mit der Herausforderung, mit dem Erreichten ein Stück weit unser Team auch. Und wenn ich das mal runterbreche auf meine Person, ich glaube, Maske wäre vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ich würde sagen, wir sind immer bewusst Herausforderungen oder Problemen gestellt, damit wir uns weiterentwickeln dürfen. Denn ich stelle mir mal vor, ein perfektes Leben. Und viele sagen ja auch immer, Mensch, du bist immer glücklich, du bist immer happy und dein Leben ist so perfekt und du bist erfolgreich, machst Millionen Umsätze, alles ist super, alles ist toll. Und dabei ist immer das dahinter, das ist das Wichtigste. Denn hinter dem Erfolg, hinter dem alles ist super, sind die wundervollsten Tiefschläge. Sind die Masken, wie du sie gerade benannt hattest, oder eben auch die Tiefschläge im Sinne von Learnings, Probleme, Herausforderungen. Und auch ich habe sie Tag ein, Tag aus. Ich bin zweifacher Familienvater. Das heißt nicht, dass es die Herausforderung oder das Problem ist, sondern ich habe eine andere Verantwortung mittlerweile. Meine Kleine ist jetzt 1 Jahr alt, unser Großer, mein Stiefsohn, der wird jetzt 13, oder der ist 13, und mein Labrador, der hier hinten liegt, der Beethoven, der ist 4 Jahre alt. Das heißt, Patchwork Family, ich bin verheiratet mittlerweile seit über 1 Jahr und habe immer neue Herausforderungen, jeden Tag. Denn als Unternehmer, als Geschäftsführer einer GmbH, bist du natürlich zwangsläufig immer wieder in diesem Modus, wo du dich fragst, ist es genug? Ist es gerade genug? Und in dem Modus, wo du dich selbst fragst, ist es gerade genug? Maske als Beispiel, bist du einmal Geschäftsführer und einmal Privatperson. Und diesen Anforderungen oder aber auch diesen Wertebilden gerecht zu werden, ist enorm, definitiv. Aber es ist schön, weil ein perfektes Leben wäre langweilig. Und so können wir uns immer wieder weiterentwickeln. Und egal, was du in dir entdeckst, darfst dankbar dafür sein. Egal, was du spürst, was vielleicht manchmal nicht dahin gehört, darfst dankbar dafür sein.
Ja.
Ja. Man, ja, es ist ja dann auch so, dass eigentlich so, man soll ja kein Doppelleben nicht führen, also privat und geschäftlich, das ist ja irgendwie so, man will das immer trennen, das hört man dann immer so von den Arbeits-, also von den Angestellten, also von den Arbeitskollegen, die sagen dann, nee, also ich gehe jetzt nicht mit dir auf was trinken, weil ich will das immer ganz klar trennen, so. Und dann denkt man so, das hat ja natürlich was zu tun mit Authentizität und man soll ja im Leben quasi kein Doppelleben führen, sondern man soll ja authentisch sein mit 100% Hingabe, was man halt macht. Und es soll unabhängig davon sein, mit wem man spricht, ob es jetzt ein Familienmitglied ist, ein Freund ist oder ein Arbeitskollege. Also ich glaube, der Schlüssel liegt auch daran, dass man sagt, man verbindet das alles. Ja. Das ist halt wichtig, weil sonst kommen diese unterbewussten Blockaden auch und die Bremser.
Definitiv. Mein Geschäftspartner ist ein sehr guter Freund mittlerweile für mich. Mein Teammanager ist mein Schwager, mein Stiefschwager.
So soll es sein, ja. Genau.
Und ich habe hier Familie pur in meinem Unternehmen aus dem einfachen Grund, weil ich spüre, dass ich gerne mit den Menschen teilen möchte, die mir wertvoll sind. Und ich habe ja vorhin gesagt im Vorgespräch, ich habe 25 Mitarbeiter, dazu kommen noch 20 Crewleute dazu, die, ich sage mal, Teilzeit, Tag ein, Tag aus bei Events oder dergleichen mithelfen. Das ist alles Familie für mich. Und ich bin genauso wie mit euch, bin ich mit denen. Social Media, ich bin 1:1 einfach Benny. Wenn ich mich verhaspel, okay, dann bin ich halt einfach so. Ich bin auf der Bühne als Beispiel. In Frankfurt vor 3 Wochen hatte ich mein erstes Next Level Event. Das war ein tolles Ereignis mit über 400 Menschen, aber es war überstürmt von Emotionen für mich, denn vor 2 Tagen, also vor dem Event vor 2 Tagen, ist mein Opa verstorben, mein zweiter Opa. Mhm. Und das war so ein, was mache ich jetzt? Ziehe ich das durch? Kann ich das? Will ich das? Mhm. Und ich habe dann meinen Opa gefragt, ob er das will. Und er hat gesagt, natürlich will er das. Er will den größten, schönsten Platz von oben haben und auf dieses Event schauen. Mhm. Ich bin da nicht perfekt. Ich weine dann auch. Ich lasse Emotionen zu und bin einfach ich. Und das merken die Menschen, die dort vor Ort waren, das merken die Menschen, die bei den anderen Events dabei sein werden, weil sie sich selbst finden und weil ich dort auch Experten immer wieder vor Ort habe, sei es jetzt Jörg Nöhr, Carsten Stahl, Annette Möller, Vanessa Blumhagen, Menschen, die für mich etwas in die Welt tragen, mit ihrer Botschaft, die oftmals in der Öffentlichkeit stehen und oftmals sich denkt, hey, das haben die oder das hatte die, Annette Möller, die Panikattacken und Herzen unterdrückt hat. In der Live-Schaltung, eine Vanessa Blum haben, die Hashimoto hat. Man sieht es nicht. Mhm. Aber man trägt etwas mit sich. Und das ist für mich so wichtig, dass wir alle gleich sind. Nur weil man da ein Unternehmen führt oder auf der Bühne steht, heißt das nicht, dass man der Champion ist oder der Größte ist. Ich sagte ja auch, Mentalcoach der Beste oder sonst was. Ich bin nicht der Beste. Ich tue einfach nur das, was ich tue, mit vollstem Herz, mit vollster Leidenschaft. Ich bin nicht der beste Rhetoriker. Ich bin nicht der beste fachwissende Theoretiker. Ich habe aber enorm viel Praxis. Ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel 10.000 Menschen helfen dürfen. Und ich glaube, deswegen bin ich aus dem einfachen Grund, weil ich meinem Herzen folge, dort, wo ich jetzt gerade stehe. Und nur egoistisch gemeint, zähle ich bestimmt zu den 100 erfolgreichsten Coaches. Definitiv. Aber weil ich mein Herz folge. Und ich weiß, dass ich den Markt noch aufräumen darf. Dass da noch einiges zu tun ist, weil es manche mit dem Begriff Coach manchmal anders nehmen als ich. Und da möchte ich gerne
Liebe reinbringen. Ja, du arbeitest ja mit vielen Menschen und sicher gibt es wahrscheinlich so ein Muster auch mittlerweile schon. Vielleicht kommen die Leute immer wieder so wegen gleicher Probleme und ich glaube, aktuell ist es so, die Leute wollen ein bisschen tiefer gehen. Sie erkennen, glaube ich, auch so gewisse Masken. Sie erkennen auch, das ist ein Glaubenssatz von den Eltern, das ist ein Glaubenssatz von meinem Umfeld. Das ist jetzt, das weiß ich genau, okay, ich kann das entkoppeln, mach mal. Und trotzdem kommen viele in diese Möglichkeit oder in die Situation rein, wo sie einfach wirklich anstehen. Also es fällt dann so diese letzten 20% oder die letzten 30%, wo sie wirklich sagen, so, ich habe Muster erkannt, aber ich weiß jetzt trotzdem überhaupt nicht, was mir Spaß macht oder ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo meine Berufung ist. Ist ja auch individuell natürlich. Aber wo hängen die oder wo, was würdest du denen jetzt so raten, den nächsten Schritt zu machen, beziehungsweise kennst Techniken? Also
schöne Frage. Das habe ich mich tatsächlich auch, als ich aus Syrien wieder kam, immer wieder gefragt, was mache ich denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Jetzt weiß ich zwar, okay, was ich nicht will, aber was will ich denn? Genau. Und ich habe dann mir dementsprechend immer die Frage gestellt, was wünsche ich mir denn? Also im Sinne von, was würde ich denn dementsprechend jetzt gerne erreichen oder was würde ich gerne jetzt gerade in mir haben, wohlgemerkt in mir. Und ich habe vorhin ja über die Sinne gesprochen. Und ich habe so einen Leitsatz, wenn du den Sinn des Lebens in deinem Leben erreichen möchtest, darfst du erstmal offen sein für deine Werte, für deine Nahbarkeit und für deine Liebe, um dementsprechend dann sinnhaftig deine Sinne zu fühlen und sinnvoll zu leben, um deine Berufung zu finden. Bedeutet nichts anderes als probiere Dinge aus. Gehe ins Tun. Oftmals sagen wir, ja, das wird eh nichts und das ist nichts. Und ich habe ein praktisches Beispiel. Ich hatte jemanden, einen Schauspieler, Namen darf ich nicht sagen, sehr bekannter aber, dem ich gesagt habe, in der Corona-Krise, pass auf, probier das mal aus oder mach das mal oder diesmal. Und plötzlich hängt er seinen Schauspieler-Karriere an den Nagel. Es ging total durch die Medien. Wie kann er nur? Wieso? Weshalb? Deswegen? Mhm. Mittlerweile ist er so unfassbar glücklich in dem, was er gerade tut. Und ist dreifach, hundertfach so erfolgreich, wie als er als Schauspieler war.
Mhm. Okay.
Oftmals stellen wir uns selbst die Blockade oder sagen uns selbst, nee, das darf ich jetzt nicht machen. Nein, das bringt doch eh nichts. Das wird nichts. Und, oh Gott, bis ich jetzt da bin, dann dauert es nochmal 3-4 Jahre. Und was passiert finanziell? Sei es das Thema Umschulung oder dergleichen. Kann ich nicht machen. Ich habe ja das und dies. Anderes Beispiel, ein toller Klient von mir, der IT-Manager ist oder war, der mittlerweile eine Erzieherausbildung macht und danach Sozialarbeiter studieren möchte, weil er gemerkt hat, er möchte mit Kindern und Jugendlichen. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, hast du gar keine Sorge bezüglich der finanziellen Sorge, weil du kriegst ja nichts finanziert. Also naja, ich werde meine IT einfach runterstellen auf halbtags, damit ich die Schule besuchen kann. Und danach werde ich dementsprechend einfach am Wochenende noch ein bisschen arbeiten. Ich bin auch noch Schiedsrichter, kann auch noch pfeifen und kann auch noch Catering und so weiter. Also kriege ich schon wieder das Geld rein. Es ist überall eine Möglichkeit. Du musst nur tun. Du darfst tun. Und darfst dir gewiss sein, schau dir deine Werte an, schau dir deine Stärken an und du wirst bewusst mit deinen Sinnen in die Proben reingehen dürfen und gucken, hey, gefällt mir das? Und wenn es dir wirklich gefällt, all in. Du wirst eine Lösung finden. Indem du den Weg gehst, öffnen sich neue Türen.
Ja.
That's life.
Ja, das ist dann, also ich glaube, das Universum hat dann immer die richtigen Tools auch parat. Also ich glaube wirklich, wenn das sind wir bei Law of Attraction, also wenn man was möchte, dann zieht man es eh auch an. Aber dann ist es halt so, dass ja, also du ziehst es dann eh an und du musst dich nur trauen. Und ich glaube, bei den meisten scheitert es wirklich an der Umsetzung. Weil wenn es umsetzen würden, nur ein kleiner Schritt so quasi in diese Welt hinein sich begeben, dann kommen die ganzen Signale, dann kommen die Impulse, dann kommt ein Freund vorbei, der sagt, hey, das könntest du machen. Dann sagt der Coach, hey, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für dich. Und ich glaube, da muss man einfach dranbleiben. Aber ich glaube, viele scheitern es wirklich an diesem einen Schritt, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, kann sich dann ausstellen, hey, das war der wichtigste Schritt im Leben. Ja.
Schau mal, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen in unserer Gesellschaft glauben immer, dass sofort der Erfolg passiert, dass sofort eine Veränderung passiert. Auch ich dachte, wenn ich jetzt etwas verändere, sei es die Ernährung als Beispiel, damals in meiner Krankheit, habe ich gedacht, okay, nach 1-2 Wochen muss ich ja geheilt sein. Nach 1-2 Wochen habe ich ja keine Symptome mehr. Also Vergleich mal, ich war über 10 Jahre lang in einer Krankheit und behaupte, dass nach 2 Wochen alles tutti ist. Also wir dürfen auch mal dementsprechend die Zeit als wertschätzenden Faktor nehmen und Zeit nehmen eben dafür. Natürlich kannst du dich oftmals mit dem Fahrstuhl entscheiden und direkt ans Ziel kommen. Aber ich glaube, du bist am Ende des Tages nicht nachhaltig. Wenn du aber die Treppenstufen nimmst und jede Treppenstufe wirklich nachhaltig nach oben gehst, feierst du jeden kleinsten Erfolg und spürst das auch. Und natürlich wirst du auch immer zurückfahren. Ich bin in den letzten 5 Jahren als Unternehmer auch mal zurückgefallen. Vor 2 Jahren vor allem durch Corona, wo ich dachte, meine Güte, meine ganzen Seminare abgesagt, die Firmencoachings abgesagt, Fußballvereine sagen ab. Es waren über 500.000 Euro Umsatz, die weg waren auf einmal. Natürlich hatte ich vorher am Anfang erstmal Angst, weil ich gerade erst frisch von Niedersachsen hier runter nach Bayern gezogen bin, zu meiner Frau und ihren Kind erwartet haben. Dachte ich mir so, ups, Halleluja. Und habe aber den Schalter umgelegt. Ich bin ins Online gegangen, noch mehr ins Online. Und habe sogar den Umsatz verdreifachen dürfen, weil ich dementsprechend die Passion spüre, weil ich dementsprechend weiß, dass ich dementsprechend was geben darf, weil ich diene. Und Tobias Beck, mein toller Freund und Kollege, sagt immer, du darfst, bevor du verdienst, erst dienen. Diene erst, bevor du verdienst am Ende des Tages. Und das ist alles dran. Ich diene jeden Tag.
Ja, das hat, das Ganze hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn ich mich ungeduldig bin und mir denke, das kommt nicht oder das wird nichts, dann habe ich ja im Endeffekt einfach kein Vertrauen ins Leben oder dass es mir das liefern wird, was ich gerade brauche für meine Weiterentwicklung. Oder wie siehst du das?
Ja, total. Du hast ja gerade auch dieses Vertrauen genannt. Da beginnt es ja. Wenn die Ungeduld da ist, darfst du erstmal in die Ruhe gehen. Also jedes Problem, jede Herausforderung, jede Angst, die aufploppt, ist eine Botschaft. Ich bin dankbar, dass wir Ängste haben in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Denn ich schaue hier gerade die ganze Zeit auf die Straße und es wird gerade die Straße monetär, weil wir ein Neubaugebiet zum Bürogebäude hier gekauft haben. Und wenn ich überlegen würde, ich hätte keine Angst, ich würde aus dem Fenster steigen und würde über die Straße laufen und würde vielleicht überrollt werden. Total verrückt. Das hört sich zwar jetzt surreal an, dass ich durch die Tür gehe, anstatt durch die Fenster. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir sind an der Ampel und achten gar nicht drauf, ob sie grün oder rot ist, ob wir rübergehen dürfen. Wir gehen einfach. Die Angst zeigt uns aber auf, hey, halt, stopp, schau nochmal links und rechts. Und dort ist immer eine Botschaft drin, wo sie uns aufzeigen darf oder aufzeigt, was wir noch mehr tun dürfen. Unruhe gleich Ruhe. Vertrauen gleich mehr Selbstvertrauen. Also umso mehr du an dir selbst arbeitest, da sind wir wieder bei dem Thema Sinne, umso mehr du sinnhaftiger, sinnvoll mit dir selbst umgehst und sinnvoll lebst, bist du automatisch Law of Attraction, das anziehen, was du wirklich eines Tages willst.
Mhm. Das Einzige, was bei The Secret jetzt zum Beispiel nicht erwähnt worden ist, sind diese unterbewussten Aussendungen, weil bewusst kann man ja immer visionieren und das anziehen. Aber oft, die Leute sind ja unterbewusst getrieben, also die senden ja das auch aus und dann ziehen sie das Unterbewusstsein und das ist immer so tricky dann. Ja. Kannst du da was dazu sagen, also wie die das vielleicht besser unter Kontrolle haben? Noch, oder?
Ich habe dieses Jahr im Januar einen Auftritt bei ARD Live nach 9 gehabt, ARD, und da wurde ich halt gefragt, was halte ich von The Secret tatsächlich? Und The Secret ist ein nettes Buch oder eine nette Verfilmung, aber das war's. Warum? Weil dort dementsprechend etwas gepredigt wird und die Menschen in dem Vertrauen gelassen wird, im Sinne von, du musst nur das tun und du wirst das haben. Du musst nur das aufzeichnen oder ein Vision Board haben und die ganze Zeit sagen, okay, das will ich, und oder reingehen in die Emotionen und dann wird das. Aber was ist mit dir selbst? Wo stehst du gerade? Wo bist du gerade unterbewusst, wie du gerade schon sagtest? Und wenn wir uns unterbewusst und Bewusstsein anschauen, das sind ja unterschiedliche Triggerpunkte. Allein unser Bewusstsein wird ja getriggert oder wird dementsprechend manipuliert durch unseren physischen Zustand, durch unseren Fokus und durch unsere Kommunikation zu uns selbst. Das heißt, was wir bewusst eigentlich tun, wenn es mir schlecht geht, boah, physischer Zustand, ja, ich habe Schmerzen, Fokus, ich setze den Fokus jetzt auf die Krankheit und Kommunikation nie. Anstatt dementsprechend vielleicht mal zu sagen, okay, physischer Zustand, ja, mir geht schlecht, aber was kann ich dafür tun? Fokus, okay, was darf ich jetzt, wo darf ich jetzt hin, damit es mir besser geht vielleicht mit meiner Rippe? Und Kommunikation, komm, und wir schaffen das, wir haben schon so viel anderes geschafft. Und auf einmal bist du in einer ganz anderen Emotion. Und auf einmal kannst du dich auch auf die Ziele ganz anders konzentrieren. Aber darauf wird halt oftmals nicht eingegangen. Es wird oftmals gesagt, okay, es ist einfach. Natürlich ist es einfach. Ich sage nicht, dass es ein Hexenwerk ist, das, was ich erreicht habe. Aber es ist ein nachhaltiger Prozess. Du darfst am Ball bleiben. Du darfst mit dir selbst vor allem am meisten arbeiten. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nicht der Gegenüber oder der Mensch, der da gerade was reinhämmert oder dergleichen. Sondern du selbst bist es gerade. Die oder derjenige, der das gerade selbst hört, du bist die wichtigste Person. Und du darfst es dir bewusst machen, dass du dir am nächsten stehen darfst, bevor du dementsprechend überhaupt daran denkst, genau das will ich erreichen. Erreich es mir jetzt in mir. Ich sage auch immer so schön, viele wollen Frieden im Außen. Viele wollen den Krieg stoppen. Viele wollen etwas bewirken. Aber wirken ist nicht in sich. Das heißt, wenn du Frieden im Außen haben möchtest, schaffe erst Frieden in dir, mit dir selbst. Und du wirst automatisch merken, indem du diese Message teilst und deine Energie teilst, dass es nach außen getragen wird.
Ja, Ja, also was wir jetzt auch schon gelernt haben auf unserer Berufungsreise ist, wie du sagst, das ist so ein Bild, das sich ergibt. Also du musst anfangen, an dir selbst zu arbeiten, in dir selbst zu arbeiten. Ja, dich trauen, auch mal in die Umsetzung gehen und ohne, dass man genau weiß, was ist jetzt das Ziel, weil das ist ja wie so ein, ja, ein Bild, das sich irgendwie immer mehr formt letztendlich. Ist ja bei uns nichts anderes. Seit wir losgegangen sind, wir haben ja auch nicht gewusst, was passiert da mit dem Kongress, weil es hat immer mehr entstanden, immer mehr Begegnungen entstanden, auch bei uns Ideen, Impulse, also wahrscheinlich bei dir ja auch, oder? Also du bist da mal losgegangen, wusstest auch noch nicht genau, was ist und jetzt hast, wie du sagst, dein eigenes Bürogebäude und es wird immer größer.
Also der größte Schub ist vor 2 Jahren entstanden, also durch diese Corona-Krise. Corona-Krise entstanden, weil alles ruhig war. Und die meisten sind ruhig geblieben und ich wurde lauter. Ich wurde lauter und bin gerade für meine Bedürfnisse, für meine Werte eben noch mehr eingestanden. Das heißt, ich habe dementsprechend genau gesagt, okay, was darf jetzt noch mehr in die Welt? Und ich habe die Sorgen und die Emotionen und die Missgunst der Menschen noch mehr spüren dürfen. Und habe gesagt, okay, jetzt muss noch mehr Vollgas geben. Damit Menschen so viel wie möglich noch in die Hand gegeben bekommen. Ich habe so viel Kostenfreies rausgehauen, unfassbar in der Zeit. Und dementsprechend für mich ein so, so wichtiger Punkt, wir dürfen den Menschen wirklich helfen, egal wo du gerade stehst. Und dadurch ist das am Ende des Tages selbst entstanden. Ich habe halt viel gedient. Aber ich hätte es nie, vor 5 Jahren vor allen Dingen gar nicht, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, scheißegal, wie viele Parameter es sind, aber dass ich hier so etwas kreieren durfte, dass hier Menschen mit mir gemeinsam arbeiten. Ich sage bewusst gemeinsam, nicht für mich, sondern gemeinsam arbeiten wir. Weil wir ein Team sind, weil wir eine Familie sind. Und es war immer schon mein Wunsch, definitiv als Kind ein Team zu haben. Aber ich wollte Fußballer werden. Und jetzt habe ich mein eigenes Fußballteam mit Auswechslung.
Und du coachst Fußballer.
Also gibt es dann immer irgendwie, ja, das haben wir auch schon öfters gehört, man hat irgendwie ein konkretes Bild vor Augen, so 5 Jahre später hat man das. Aber mehr das komplett Gefühl, anders. Das Gefühl ist umgesetzt worden, aber die Situation ist doch ganz anders.
Es ist also, viel besser, als man es sich gedacht hat.
Es geht oft um die Gefühle und die Emotionen, die entstehen. Ja.
Ah, so schön.
Ja. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war richtig schön. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch erstaunt, was immer so alles entsteht. Und ja, mir tut es gut zu wissen, dass es momentan überall diese Leitpoints gibt. Ich sage immer, das sind so Leitpoints, die wir setzen, die gerade so, so wichtig sind. Ich glaube deswegen, oder ich weiß, dass wir deswegen auch den Kongress machen und haben da auch schon so viele Feedbacks bekommen und ich denke, es wird auch dieses Mal wieder so werden. Und ja, danke auch für deinen Beitrag und am Ende fragen wir immer noch nach abschließenden Worten. Möchtest du noch irgendwas loswerden, wo du denkst, das wäre mir von Herzen noch wichtig zu sagen?
Ja, vor allen Dingen, dass der Kongress oder dass solche Kongresse, wie ihr sie kreiert, und das ist ja nicht euer erster, sondern schon euer dritter, vierter?
Fünfter.
Fünfter jetzt bereits schon, dass da noch zahlreiche mehr zusammenkommen, denn ich glaube, genau das brauchen wir. Das brauchen die Menschen. Ihr habt dieses Feedback nicht ohne Grund bekommen, weil es immer mehr aus dem Herzen tut. Und da dürfen wir uns alle, die hier sprechen oder alle, die hier zuhören, ein Beispiel nehmen, eben dieses Herz eben nicht nur als Ego zu benutzen, sondern uns miteinander zu verbinden und miteinander zu helfen und nicht nur für einen, sondern miteinander. Und da danke ich jetzt wirklich vom Herzen, dass ich hier sprechen durfte.
Sehr gerne.
Unfassbar tolle, herzliche Energie und ja, gebt sie bitte weiter raus. Das ist schön. Danke euch.
Das machen wir. Danke für deine Worte. Danke. Tschüss.
Ja.